Ukraine-Krieg, Inflation, Klimawandel, Corona. Die schlechten Nachrichten aus der Welt scheinen in den letzten Jahren einfach nicht abzureißen. Wir in Deutschland und Europa waren solche Zeiten längst nicht mehr gewöhnt.
Und diese Folge, das muss man sagen, wird etwas ernster als die letzten. Denn es geht um das Leben in und den Umgang mit Krisen.
Wie kommen wir heraus aus diesem Krisenmodus? Und wie können wir positiv in die Zukunft schauen, trotz dieser Umstände? Und was bedeutet die aktuelle Entwicklung für uns finanziell?
Herzlich willkommen zu Wahre Werte, dem Podcast über Investitionen in ein gutes Leben. Produziert vom Studio ZX im Auftrag vom Bankhaus Donner und Reuschel. Ich bin Jonas Ross.
Und ich bin Stella Pfeiffer. In 6 Folgen begeben wir beide uns auf die Suche nach Antworten darauf, wann sich ein Leben erfüllt anfühlt, welche Werte dem zugrunde liegen und wie ein gutes Leben auch in unsicheren und unübersichtlichen Zeiten erreicht werden kann. Jeden Monat veröffentlichen wir eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist.
Stella, wie geht's dir eigentlich?
Ja, danke der Nachfrage, Jonas. Mir geht's eigentlich ganz gut. Wie geht's dir?
Na, mir eigentlich auch, aber die Einschränkung eigentlich höre ich aktuell ziemlich oft und die empfinde ich tatsächlich auch so, wenn ich diese Frage stelle und beantworte.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es gerade eine ja fast schon kollektive Gefühlslage im Land gibt. Egal wie es uns in einer persönlichen Situation gerade geht, die großen Themen der Welt, die können wir nicht einfach so ignorieren.
Ein Land im Krisenmodus. Wie kann man mit solchen Situationen umgehen? Wie soll man sich angesichts schier unlösbarer Problemlagen in der Welt verhalten? Und was bedeuten unsichere Zeiten nicht nur für unser Befinden, sondern auch für unsere Finanzen?
Darüber sprechen wir gleich mit einem Angstforscher und einem Volkswirt. Wie blicken Sie auf die gegenwärtige Lage und was können wir dabei von Ihnen lernen?
Jetzt gibt es aber, wie gewohnt, erst einmal ein paar Zahlen und Fakten, die ein Stimmungsbild im Land zeichnen.
Seit 5 Jahren befragt Zeit Online die LeserInnen auf der Startseite nach ihrer Stimmung. Wie geht es Ihnen heute? Aus den über 5 Millionen Antworten lässt sich über die Jahre ein detailliertes Stimmungsbild zeichnen. Und tatsächlich, Ereignisse wie der Ausbruch des Ukraine-Kriegs schlagen sich in der Stimmung der LeserInnen deutlich nieder. Auffällig dabei, während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie war die Stimmung deutlich besser als sonst.
Aktuell geht es in den Köpfen der Deutschen aber vor allem um den Krieg und auch die Folgen für uns. 63% der Deutschen sorgen sich laut ARD Deutschland Trend, dass Deutschland in den Ukraine-Krieg hineingezogen wird. Über die Hälfte unterstützt aber auch den Kurs der Regierung und die Hilfe für die Ukraine. Interessant, fast 3/4 der Frauen machen sich Sorgen wegen des Krieges, aber nur die Hälfte der Männer.
Und trotzdem dürfte der Klimaschutz angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen im politischen Handeln nicht hinten anstehen, finden die Deutschen.
Und dann gibt es ja noch Covid, beziehungsweise Melan-Covid. Damit soll die melancholische Stimmung ausgedrückt werden, die uns die anhaltende Pandemie beschert.
Ja, alles ist nicht so einfach und ich merke jetzt schon, wie meine Laune sinkt, während wir darüber sprechen. Denn das Problem ist doch, wir haben schon längst keine Lust mehr, über all das zu reden, weil wir es ja doch irgendwie nicht ändern können. Oder etwa doch?
Ja, das geht mir ganz ähnlich. Was kann man also tun in Zeiten wie diesen? Wie verhalten wir uns, damit unsere Laune auch aktuell nicht permanent im Keller ist? Dazu befragen wir jetzt unseren ersten Gast.
Eine Schockstarre ist seelisch nicht auszuhalten, das sagt Stefan Grünewald. Er ist Psychologe, kennt die Wege aus der Schockstarre und zudem ist er Gründer des Rheingold-Instituts, ein Forschungsinstitut mit Sitz in Köln. Heute ist er unser Gast. Hallo Stefan Grünewald, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo Stella Pfeiffer, hallo Jonas Ross, ich freue mich auch hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Wir starten einfach direkt mal mit der ersten Frage, die ist noch ein bisschen allgemeiner. Und zwar forschen Sie ja am Rheingold-Institut über das Befinden der Deutschen, sicherlich eine spannende Aufgabe. Aber wie machen Sie das eigentlich genau und was ist dabei Ihre Erkenntnis über die aktuelle Situation, die ja sehr krisenhaft auch ist?
Eines der methodischen Hauptinstrumente ist das zweistündige Tiefeninterview. Wir legen sinnbildlich Verbraucher, Zuschauer, Wähler, Bürger, 2 Stunden auf die Psychologen-Couch. Das heißt, es gibt Erkenntnisfragen, die wir verfolgen, aber keinen ausgetüfteten Leitfragen-Fragekatalog, um einen Freiraum zu lassen, um eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Menschen sich verstanden fühlen und wo sie vor allen Dingen das Gefühl haben, hier können sie alles aussprechen, hier wird nicht bewertet, hier gibt es kein moralisches Gut oder Schlecht, sondern sie sollen ihr eigenes Erleben ausbreiten.
Und wenn ich mir das jetzt mal so ganz genau vorstellen würde, ich liege jetzt auf der Couch, wäre das eine digitale Couch, wäre das eine haptische Couch? Wie ist so das Setting, wenn Sie mit den Leuten sprechen?
Also die Couch ist als Sinnbild zu verstehen. In Vor-Corona-Zeiten war das entweder ein Interview, was wir bei den Menschen zu Hause geführt haben, dann ist der Psychologe in die private Stube gegangen und hat mit den Menschen gesprochen. Meistens machen wir aber Interviews in einer neutralen Studioatmosphäre. Das heißt, der Proband kommt zu uns ins Studio und da wartet dann der Psychologe auf ihn. Seit Corona machen wir einen Großteil der Interviews digital, weil durch die Ansteckungsgefahr bestimmte Menschen sich das nicht zutrauen, diese 2-stündige enge Begegnung einzugehen.
Verstehe. Und wenn wir uns jetzt trennen von dem Setting und uns den Erkenntnissen nähern, die Sie dabei haben, was sind aktuelle Erkenntnisse, die Sie haben?
Also wir beobachten gerade in diesem Jahr, dass sich die Krisenpermanenz, in der die Menschen sich befinden, nochmal ganz anders ausgestaltet. Also wir hatten Anfang des Jahres eine Studie gemacht nach mehr als 2 Jahren Corona und haben gemerkt, dass viele Bürger in einer resignativen Haltung waren. Also sie hatten das Gefühl, all die Pläne, die man macht, all die Vorhaben, die man sich auf die Fahne schreibt, die werden durch die nächste Corona-Welle wieder zunichte gemacht. Und viele Menschen hatten sich in einer Art Enttäuschungsprophylaxe eingerichtet. Das heißt, sie haben aufgegeben, große Wünsche zu artikulieren, große Pläne zu machen, um nicht wieder bitter enttäuscht zu werden. Und viele brachten zum Ausdruck, dass sie mittlerweile froh sind, wenn ihr ganzes Leben, mit Lauterbach gesprochen, einen milden Verlauf nimmt. Also es wurden sozusagen die Amplituden des Lebens gekappt und man richtete sich in einer Beschaulichkeit ein. Das war aber verbunden mit einer generellen Tendenz, die wir in den letzten 2 Jahren gerade befeuert durch die Lockdown-Phasen festgestellt haben. Viele Menschen haben den privaten Rückzug eingetreten. Sie haben sich in ihrem eigenen Schneckenhaus zurückgezogen und sie haben das Gefühl, die Welt drinnen ist überschaubar, die ist muckelig, da bin ich in einem vertrauten Ambiente, aber draußen, da ist die Welt feindlich, da lauern die Krisen, da lauern die Viren, da droht die Kriegsgefahr und das führt dann dazu, dass der Horizont vieler Menschen in den letzten 2 Jahren drastisch geschrumpft ist. Also viele Bürger denken nicht mehr in globalen, europäischen, noch nicht mal in nationalen Kategorien oder Dimensionen, sondern sind bezogen auf ihr unmittelbares Umfeld, auf die Nachbarschaft, auf die Familie, auf den Freundeskreis. Und das ist natürlich auf Dauer für eine liberale, lebendige Demokratie schwierig, wenn die Selbstbezüglichkeit zunimmt. Wir hatten das Gefühl, dieser Zustand, den die Menschen uns Anfang des Jahres beschrieben haben, hat viele Ähnlichkeiten mit einer Art Melancholie. Also man kreist um sich, man fühlt sich lust- und antriebslos. Und das hat uns dazu bewogen zu sagen, das ist eine Art Melanchovid, die sich eingestellt hat. Und in diesen Melanchovid-Zustand brach dann Ende Februar die Kriegswirklichkeit ein und hat in der ersten Phase die Menschen ungeheuer geschockt. Also sie hatten das Gefühl, da bricht eine eskalierende Kriegswirklichkeit in ihren Alltag ein, die Dimensionen hat, die zerstörerisch sind, die unvorstellbar sind. Und jeder hatte Sorge, das könnte jetzt zum Flächenbrand, zum Weltkrieg oder zum Atomkrieg ausarten. Und Ende Februar, Anfang März haben wir beobachtet, viele Menschen waren wie paralysiert. Sie fühlten sich komplett ohnmächtig und guckten ständig auf den Nachrichtenticker, was passiert da gerade, hatten die Hoffnung, vielleicht nimmt das doch ein schnelles, gutes Ende, dass sich da wieder eine Befriedung zeigt. Aber desto länger man auf den Ticker guckte, desto stärker tauchte man in diese Kriegswirklichkeit ab und desto größer eröffnete sich der Abgrund. Und wir haben dann festgestellt, das war für viele auf Dauer überhaupt nicht aushaltbar. Und desto länger der Krieg dauerte, desto stärker wurden die Versuche der Normalitätsbeschwörung. Also bereits Ende April, im Mai in unseren Studien haben wir festgestellt, der Krieg wird von vielen weitgehend verdrängt und ausgeblendet. Das manifestiert sich auch am Umgang mit den Nachrichten, während man vorher noch ständig auf den Ticker guckte. Erzählen uns die Menschen jetzt, dass sie die Tagesthemen, die Nachrichten weiträumig umfahren. Mitunter hatten die dann noch so Kondensformate wie Tagesschau in 100 Sekunden. Da wird die Erschütterung zeitlich begrenzt. Wiederum andere haben so alte Formate wie den Videotext wieder reanimiert, weil er bildlos ist und einen nicht mit diesen verstörenden Bildern konfrontiert. Das heißt, das Medienverhalten hat sich sehr stark verändert. Der Krieg wird ausgeblendet und meldet sich aber, wenn man das nicht komplett verdrängen kann, als eine Art Kriegstinnitus im Hintergrund. Also das ist immer wie so ein bedrohliches Grundrauschen, das unseren Alltag so überschattet.
Ist das denn eine Entwicklung, die sich wirklich erst seit Corona eingespielt hat? Also wenn Sie sich jetzt mal Studien anschauen, die vielleicht etwas weiter zurückliegen, hat sich dann die Stimmung im Land allein deswegen verändert oder gab es vorher auch schon Wellen, die Sie beobachtet haben?
Also wenn wir jetzt weiter zurückblicken, vor 3 Jahren erschien mein Buch Wie tickt Deutschland und eines der zentralen Bilder, die ich da beschrieben habe, das war, dass die Menschen das Gefühl hatten, Deutschland ist eine Art Auenland, also eines der letzten Paradiese. Die Wirtschaft ist stabil, wir sind Exportweltmeister, wir sind Reiseweltmeister und haben noch eine halbwegs gute Gesundheitsversorgung. Aber die Menschen haben vor 3 Jahren schon gespürt, das wird krisenhafter. Die Ära Merkel wird irgendwann zu Ende gehen. Angela Merkel war immer sowas wie eine nationale Schutzheilige, die mit dem Versprechen verbunden war, uns den Unbill und die Probleme der Welt vom Leibe zu halten. Aber schon damals, vor 3 Jahren, hatten die Leute das Gespür, das wird irgendwann umbrechen. Und jenseits des Hier und Jetzt und jenseits von Deutschland ist das sogenannte Grauenland. Und da wurden wie in einer Bad Bank all die Probleme untergebracht. Aber man hatte noch die Hoffnung, wir können auf Zeit spielen, wir können uns in einer permanenten Gegenwart einrichten und wir negieren nicht die Probleme, aber wir hoffen, noch ein paar unbeschwerte Jahre zu haben.
Vom Auenland ins Grauenland ist ja ein sehr deutliches Bild, weil neben Corona, was im Zweifel uns nicht mehr so beschäftigt wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, ist natürlich eben, selbst wenn man es ausblendet oder versucht auszublenden, das massivste Thema der Ukraine-Krieg und seine Folgen. Jetzt haben wir die Kriegsverbrechen, Flucht auf der einen Seite, Inflation, Angst vor dem Krieg auf der anderen Seite. Und in unserer letzten Folge ging es ja genau um das Gegenteil, also um Sicherheit, die den Deutschen einfach enorm wichtig ist, auch im europäischen Vergleich unglaublich wichtig ist. Was bedeutet denn jetzt so eine aktuelle Situation für ein Land, das sowas wie Unsicherheit, Sie hatten ja von diesem Kokon eigentlich, der da die letzten Jahre aufgebaut wurde, gesprochen. Was bedeutet das für ein Land, das Unsicherheit gar nicht mehr wirklich kennt?
Ja, es wird ja häufig auch von der German Angst gesprochen. Also es gibt schon eine Tendenz, sich abzusichern. Und es gibt in breiten Teilen der Bevölkerung auch in Ansätzen eine Art Volkerskommentalität. Also der Wunsch, dass viele Probleme an die Politik delegiert werden, dass die einen sicheren Versorgungsrahmen bereitstellen und dass die Risiken minimiert werden. Es ist aber nicht so, dass die Deutschen, sag mal, komplett angstbeseelt sind, sondern die German Angst ist eher so ein Ausdruck, dass man, bevor man aktiv und tätig wird, es gibt ja, wenn man in die Zukunft blickt, immer eine Chance und auch eine Gefahr, die in der Zukunft lauert. Und der blinde Optimismus, der negiert die Gefahren und stürzt sich direkt lernvoll in die Handlung und scheitert dann, weil er zu schnell oder zu vorschnell war. Und das Naturell vieler deutschen Bürger ist erstmal, wie wir das auch von unserem Bundeskanzler erleben, zögerlich zaudern. Also man wartet erstmal ab, aber das ist nicht eine reine Unsicherheit oder angstbesessene Passivität, sondern das ist auch ein Versuch, die Situation zu verstehen, sie zu analysieren und auf Basis einer gewachsenen situativen Kenntnis dann beherzt zuzugreifen. Das heißt, Deutschland, die sind meistens, Gott sei Dank kann man ja auch sagen, aufgrund unserer Geschichte, was die Aktivitäten, die Maßnahmen anbelangt, nicht in der vordersten oder in der ersten Reihe. Aber sie versuchen schon, Maßnahmen zu finden, die auch zukunftsgerichtet sind und die uns in eine gedeihliche, bessere Welt führen. Und es gibt, glaube ich, ein Grundprinzip. Es gibt diesen Begriff der Notwendigkeit. Das heißt, die Wendigkeit steigt mit der Not. Und in dem Moment, wo die Not groß ist, ist die deutsche Seele auch bereit, aus der Komfortzone rauszukommen, was zu riskieren und was zu probieren. Also wir sind ja auch das Land der Dichter und Erfinder, das Land der Ideen. Die brauchen manchmal eine gewisse Zeit, aber es ist nicht so, dass, wenn die Krise sich jetzt zuspitzen sollte, im Herbst wir komplett das Untergangsfanal einläuten müssten.
Aber bleiben wir doch genau mal da, nämlich bei diesem, wie verhalte ich mich eigentlich in solchen Krisensituationen? Also Sie haben eben auch schon von dieser gewissen Melancholie gesprochen, die die Menschen offensichtlich spüren und sich demnach auch verhalten. Sie haben eben angesprochen, dass es eine gewisse Menge an Menschen gibt, die auch gar nicht mehr, sollte Corona je vorbei sein, danach das Leben wieder genau so führen wollen, wie sie es vor der Pandemie gemacht haben. Was wäre denn ein guter psychologischer Rat vielleicht, wie man sich in solchen krisenbehafteten Zeiten, wo ja auch Gleichzeitigkeit eine Rolle spielt, das passiert alles irgendwie zur selben Zeit. Wie kann ich mich da verhalten, um halbwegs gut da durchzukommen?
Also ich glaube, es gibt aus psychologischer Sicht zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Also zu überlegen, wie komme ich in eine irgendwie geartete Aktivität. Also die Corona-Lockdown-Zeiten haben die Menschen durchgestanden, nicht weil sie sich einfach, wie es ein Spot der Bundesregierung mal nahelegte, so halbtot aufs Sofa gelegt haben und abgewartet haben, sondern sie sind aktiv geworden. Sie haben ihren Garten bestellt, sie haben ihre Wohnung aufgeräumt, sie haben gepuzzelt, sie haben Kochkurse gemacht, gebacken, getöpfert. Jeder hat in sich sozusagen eine kreative Ader entdeckt und das ist etwas, was in den größten Krisen hilft, dieses Gefühl, ich kann was ausrichten, ich fühle mich in irgendeiner Art und Weise selbst wirksam. Und das zweite Momentum ist, in der Krise erfahre ich, wie wichtig und bedeutsam meine Mitmenschen sind. Also vor Corona waren wir noch in einer gefühlten Allmachtsphäre. Wir hatten unsere digitalen Endgeräte, unser Smartphone. Wir konnten all das, was uns wichtig war, im Handstreich ranzoomen oder bestellen und hatten das Gefühl, wir können uns auf Knopfdruck jeden Wunsch erfüllen. Und diese Zeit hatten wir bei Reingold den digitalen Absolutismus genannt, weil die Apps uns zu absoluten Herrschern unserer Wirklichkeit machen und selbst Dinge, die lange Zeit von der Aura der Unmöglichkeit umflort waren, wie die Partnersuche, gingen mit Apps wie Tinder jetzt auf einmal im Handstreich. Jetzt sind wir durch diese Krisen aus dieser Allmachtsdenke raus. Wir haben erlebt, wir sind verwundbar und wir werden diesen Winter auch erleben, ne, dass wir frieren werden und dass vieles nicht so läuft. Aber wir können dieses Leben viel besser aushalten, wenn wir uns vergewissern, dass wir da nicht alleine sind. Und das ist eine Bewegung, die uns als Psychologen Mut macht. Also, dass viele jetzt in der Krisenzeit angefangen haben zu überlegen, auf wen kann ich mich wirklich verlassen? Was sind Menschen, mit denen ich gemeinsam was gestalten kann? Also eine Gesellschaft, die immer weiter zu parzellieren drohte, in der sich die Menschen immer weiter mit ihren digitalen Endgeräten isoliert haben, zeigt jetzt die Tendenz, wir machen auch wieder was zusammen. Wir versuchen auch zusammen zu wachsen. Und das ist etwas, was dem Einzelnen auch nochmal Stärke gibt. Es nimmt ihm ein bisschen von seiner Allmacht. Aber wir sind, glaube ich, erst gemeinschaftsfähig, wenn wir akzeptieren, dass wir das nicht alles können, sondern dass wir den anderen als Ergänzung, als Erweiterung, als Unterstützung auch gut gebrauchen können.
Ist das also auch eine Entwicklung, die Sie dann zuversichtlich stimmt?
Also wo sich die Ansätze zeigen, also wir hatten ja letztes Jahr im Sommer mitten in der Corona-Zeit eine eine ungeheure Katastrophe, die Flutkatastrophe. Und ich habe von vielen Menschen gehört, die dann spontan runtergefahren sind, die mit angepackt hatten und wo dann auch Verbindungen bis in die heutige Zeit entstanden ist. Also immer dann, wenn die Not greifbar ist, wenn sie nicht abstrakt ist, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie können auch sinnvoll eingreifen, da wächst die Bereitschaft und da sind die Menschen auch hierzulande durchaus vorbildlich, was zu tun und sich mit anderen zu solidarisieren.
Also wieder diese Wendigkeit in der Notwendigkeit.
Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, wenn ich das höre, ist, sind solche globalen Probleme psychologisch vergleichbar mit ganz persönlichen Krisen? Also Sie haben ja eigentlich ganz schön dieses Bild aufgemacht, wie es vom Großen dann plötzlich ins kleine Schneckenhaus wanderte. Aber sind globale Probleme psychologisch vergleichbar mit ganz persönlichen Krisen?
Also, ob wir jetzt von einem individuellen Persönlichkeitssystem oder einem gesellschaftlichen System. Ne? Also eine Gesellschaft kann genauso wie der Einzelne narzisstisch werden, größenwahnsinnig werden. Wir haben das erlebt in einem primären Optimismus aller heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt abgleiten. Und diese Analogie, also wir haben es mit psychologischen Prinzipien oder Gesetzmäßigkeiten zu tun im Leben, die universell ist. Und das, was wir beim Einzelnen diagnostizieren können, können wir auch bei einem Familiensystem aufzeigen und bei einer Stadtgesellschaft, die eine gewisse Eigenartigkeit entwickeln kann, aber auch bei einer ganzen Nation.
Also gibt es da durchaus Symptome, die sich vergleichen ließen oder wo man tatsächlich feststellen kann, hier gibt es Schnittmengen zwischen persönlichen und, ich nenne es jetzt mal, wie hast du es genannt, Jonas, globalen
Krisen. Globalen Problem, ja.
Genau.
Was sind denn, wo Stella jetzt gerade Symptome sagte, was sind denn ganz typische Symptome in der Bevölkerung? Ein paar Beispiele hatten wir jetzt ja schon, beispielsweise das Hamstern, die in so einer Krise zu beobachten sind.
Also macht's am besten konkret. Also in der aktuellen Kriegskrise merken wir so verschiedene Versuche. Also in der ersten Welle nach dem ersten Schock haben die Menschen sich sehr stark solidarisiert. Auch das war ein Versuch, aus der Ohnmacht rauszukommen. Sie haben gespendet, sie haben Hilfspakete geschnürt, sie waren bereit, Menschen aufzunehmen. Sie haben sich hier in Köln zu Hunderttausenden auf eine Demo begeben. Also der Rosenmontagszug wurde ja umgewidmet, um zu zeigen, wir gemeinsam sind wir stark und können auch in der bewegten Masse was bewegen. Jetzt in der Ukraine-Krise, in der zweiten Phase der Ukraine-Krise merken wir, es gibt diese Tendenz der Normalitätsbeschwörung und wir fliehen in unsere persönlichen Urlaubsparadiese. Aber es gibt auch Versuche, wie kann ich autarker werden? Also die Menschen antizipieren auch die Gaskrise und kaufen nicht nur Heizöfen, sondern überlegen auch, wie sie ihre Stube abgedichtet bekommen. Sie horten Lebensmittel. Interessanterweise sprechen sie seit dem Kriegseintritt nicht mehr vom Horten, sondern sie bunkern Lebensmittel. Also da kehrt die Kriegsrealität schon in den Sprachgebrauch ein. Es werden Brotbackautomaten gekauft und man macht sich schon Gedanken. Auf der anderen Seite ist aber auch ein Gefühl da, was auch menschlich nachvollziehbar ist, so dass wir feiern jetzt so das Fest der letzten Stunde. Wir wissen, der Sommer ist vorbei, der Herbst mit seiner Kälte, mit seinen hohen Preisen, der kommt und bei vielen merkt man, das ist wie der Tanz auf dem Vulkan. Die wollen es jetzt nochmal richtig krachen lassen, die wollen ihren Urlaub nochmal in vollen Zügen ausleben, wohl wissend, dass da harte Monate kommen. Auch das ist übrigens ein verblüffendes Ergebnis unserer Studien, die wir seit der Corona-Zeit machen. Wir leben als Menschen natürlich immer in bestimmten Rhythmen, in Jahreszeitenrhythmen. Aber die Jahreszeitenrhythmik hat sich durch die Corona-Zeit drastisch verstärkt. Also die Menschen haben schon das Gefühl, Herbst, Winter, das ist so die Zeit, wo man sich fast in Winterschlaf begibt, wo man sich sehr stark zurückzieht. Da sind die großen Wellen, da kommt das öffentliche Leben zum Erliegen. Aber spätestens mit Ostern feiern wir dann wieder Auferstehung und wollen im Sommer dann vieles von dem nachholen, was im Winter nicht möglich ist. Also die Amplituden der Jahreszeiten schlagen stärker aus. Und von daher sind wir jetzt im Moment in einer Situation, wo sehr stark der Krieg ausgeblendet wird, wo die Menschen natürlich wissen, Gaskrise kommt und wir müssen irgendwann sparen. Aber sie sind jetzt im Moment noch gar nicht, das zeigen ja auch die Parameter, sparwillig. Das heißt aber nicht, dass sie im Herbst nicht sparen werden.
Und wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen, was diese ganzen Krisen langfristig eigentlich für uns als Gesellschaft bedeuten. Gibt es Langzeitfolgen? Gibt es die schon jetzt? Sehen Sie da schon eine Tendenz?
Also als großen Bogen kann man sagen, wir sind natürlich als Gesellschaft in eine fast Dekadenzerscheinung reingekommen. Also wir haben vieles von den Notwendigkeiten demokratischer Mitgestaltung nicht mehr befolgt. Wir hatten die Hoffnung, es gibt Politiker, denen wir rückhaltlos vertrauen müssen, die regeln das und wir machen unser Privatleben und mischen uns nicht mehr in die Politik ein. Also da waren die letzten 10 Jahre sicherlich komplett anders aufgestellt als die 50er, 60er, 70er Jahre, wo man wusste, aha, die Politik ist nicht ein Allheilmittel, sondern man muss einen Beitrag leisten, um die Gesellschaft aufzubauen, um sie von reaktionären Kräften zu befreien, um Emanzipationsbewegungen im mühsamen Marsch durch die Institutionen nach vorne zu bringen. Da sind wir gewissermaßen in eine Bequemlichkeit geraten. Wir haben auch, oder viele Menschen haben so den inneren Kompass verloren. Also in dem Maße, wie die Parteien ihre programmatische Leitfunktion nivelliert oder angeglichen haben, sind die Menschen auch orientierungslos geworden. Und die große Frage ist, diese Dekadenzphase, führt sie jetzt in eine Auflösung der Gesellschaft oder, wie wir das in Amerika erleben, zum Stärken reaktionärer Tendenzen? Oder gelingt es uns jetzt durch die Krise und durch die Erfahrung, dass wir in der Krise was bewegen können, wieder darauf zu besinnen, dass wir Mitverantwortung haben, dass das Gemeinwesen nicht alleine funktioniert, dass wir gestalten müssen, dass wir Kompromisse eingeben müssen, dass sich nicht alles hundertprozentig erfüllt. Das ist, glaube ich, die spannende Frage, die uns in den nächsten Wochen und Monaten bzw. Jahren begleiten wird.
Und was ist Ihre Tendenz?
Was mich immer ängstigt ist, in vielen Interviews gibt es nicht nur eine Putin-Verehrung oder in der Corona-Phase ein Liebäugeln mit einem China-Diktat. Also die fast kindliche Hoffnung, wir delegieren komplett alles und der Staat wird es komplett richten. Wir müssen keine persönlichen Entscheidungen mehr übernehmen, keine Verantwortung mehr tragen. Das wäre in meinen Augen das Worst-Case-Szenario. Die Hoffnung, die ich habe, dass die Krise nicht nur zu kalten Stuben, sondern auch zu warmen Herzen führt, sondern dass wir wirklich die Erfahrung machen, wir können verzichten, wir können unser Leben umstellen, aber wir sind auch bereit, wieder neue Träume zu entwickeln, wo es gemeinsam hingehen kann. Weil das ist auch ein großes Problem unserer Zeit. Wir sind sehr visionslos geworden. Ne? Wir spielen nur noch auf Zeit und die großen Ideen, wofür wir leben, wofür wir unsere Kinder erziehen, die sind vielen abhandengekommen.
Kann man denn grundsätzlich sagen, also ja, wir sagen jetzt, es gibt die Chance, dass da drin etwas entstehen kann. Was haben denn grundsätzlich gesehen Krisen für uns vielleicht auch Gutes an sich?
Wir sprechen ja von einer Zeitenwende und im psychologischen Sinne ist eine Zeitenwende, ein Wandlungsprozess nur möglich, wenn er mit einer Krise verbunden ist. Also jemand, dem es durchweg gut geht, ist nicht bereit, sich komplett zu wandeln. Von daher hat die Krise immer eine Entbehrungsseite, eine beschwerliche Seite. Sie ist mit einer großen Schmerzlichkeit verbunden. Sie birgt aber auch die große Chance, dass wir Inventur machen, dass wir vieles zur Disposition stellen, dass wir es riskieren, Wege zu gehen, die wir bisher nicht gegangen sind. Und das kennt vielleicht jeder aus seinem persönlichen Schicksal. Im eigenen Leben ging es häufig auch weiter, wenn Beziehungen zerbrochen ist, wenn man das Gefühl hatte, ich bin komplett am Boden, wenn es gesundheitliche Einbrüche gab. Es ist leider so, dass man eine Krisenerfahrung und einen Leidensdruck braucht, um sich nochmal auf einen anderen Weg zu begeben. Aber wir brauchen diesen anderen Weg. Ich will jetzt damit Krisen nicht beschönigen, aber ich habe die Hoffnung, dass die Krise jetzt nicht zu einer allgemeinen Reaktanz und zu einem Erstarken der AfD unter dem Motto, die Krise ist eigentlich vermeidbar, ihr habt es vor Bock. Also wir können uns natürlich in die Position eines trotzigen Kindes zurückziehen, das mit den Füßen stampft und all die abstraft, die ihm nicht das Paradies auf Erden bescheren. Das andere, worauf ich baue und hoffe, ist, dass die Krise dazu führt, dass wir wieder erfinderisch werden, dass wir uns Gedanken machen, dass wir eine Gemeinsamkeit aufbauen, dass wir bereit sind, Abstriche zu machen von unserem Komfort oder auch von unseren Luxusansprüchen, weil ich glaube, das ist eine Gewissheit, die langsam durchsickert. Wir haben durchaus goldene Jahre und Jahrzehnte durchlebt und es gibt kein Menschenrecht auf die ewige Fortdauer dieser fast paradiesischen Verhältnisse.
Vor allem nicht im Anblick dessen, dass es eben anderen Leuten niemals so gehen wird, dass sie diese goldenen Jahre im Zweifel niemals haben werden, wenn man die globale Situation betrachtet. Aber ich finde das Bild ganz spannend, dass es eigentlich eine Zäsur braucht, um wirklich ernsthaft ins Rollen zu kommen, ist ja auch wieder eine Parallelität zu dem deutschen Geist, dass man erst dann agiert, wenn man wenn man es muss letztlich, wenn es nicht mehr anders geht, und dann wird man eben sehen, worauf das hinausläuft. Jetzt waren das ja viele Blicke in die Zukunft. Was hat sich denn bei Ihrer, also Sie persönlich, der das so lange schon macht, was hat Sie bei Ihrer Forschung über unser Land und über die Psyche dieser Gesellschaft eigentlich wirklich überrascht?
Also die Überraschung ist eigentlich ein Grundmoment der Forschung, weil man geht ja immer mit einer bestimmten Hypothese ran. Also die letzte Überraschung habe ich geschildert, in welcher Schnelligkeit, in welchem Ausmaß ein komplett erschütterndes Ereignis wie der Krieg auch verdrängt werden kann. Überrascht hat mich aber auch darüber haben wir gesprochen, die ungeheure Hilfsbereitschaft, die wir sowieso bei Kriegseintritt als auch bei der Flutkatastrophe hatten. Und das sind, sagen wir mal, die Hauptüberraschungsmomente.
Ich glaube, was Sie eben gerade ja auch noch mal angedeutet haben, ist, dass in jeder Krise das Potenzial steckt, sich auch selber weiterzuentwickeln und auch sich auf die Werte zu besinnen, die einem wichtig sind, auch als Gesellschaft, aber natürlich auch individuell. Jetzt sprechen wir in diesem Podcast ja über das sogenannte gute Leben. Also wir stellen uns die Frage, wann ein Leben wirklich gut ist und was das für mich selber persönlich auch heißt. Was denken Sie denn, Herr Grünewald, sind in der aktuellen Situation Werte, die unser Leben und unser Befinden besser machen? Welche Werte stehen jetzt im Vordergrund?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Wert, auch den habe ich eben schon mal angedeutet. Also die Menschen haben in der Corona-Krise angefangen, ihre Kleiderschränke zu sortieren, haben gemerkt, ne, wie viel, sag mal, Pseudowert sie haben, was sie gar nicht brauchen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Währung zu gucken, was ist mir wirklich wichtig. Und da, ne, wir leben in einer multioptionalen Zeit, wo ungeheuer viel möglich ist und wo im Dickicht der Optionen manchmal das Wesentliche aus dem Blick gerät. Das gilt für die Welt der Dinge, das gilt aber auch für die persönlichen Beziehungen. Die Menschen haben auch ihre Sozialbezüge neu sortiert. Sie haben sich die Frage gestellt, auf wen kann ich bauen, wem kann ich vertrauen, mit wem will ich gemeinsam was machen. Und viele sogenannte Freunde sind buchstäblich in der Altkleidersammlung gelandet. Also dieser Spruch, weniger ist mehr, der ist ganz, ganz wichtig. Dann sind wir aber auch ein Land, was von einer, sagen wir mal, notorischen Unruhe geprägt ist. Und ich glaube, es gibt in der deutschen Seele zwei Versuche, mit dieser Unruhe klarzukommen. Und das eine ist so, wir versuchen, das, was uns beunruhigt, alles zu bürokratisieren, in DIN-Normen, in feste Regeln zu packen, dann sind wir ein Land, das, sagen wir, sehr engmaschig, das haben wir bei Corona ja auch nochmal durchexerziert, sehr engmaschig durchreglementiert ist, dann entwickelt sich eine TÜV-Mentalität. Es gibt aber auch eine Tüftler-Mentalität. Das heißt, wir sind auch in der Lage, und da sehe ich einen großen Wert, unsere Unruhe produktiv zu veredeln. Sag mal, diese Unruhe in Erfindergeist, in Patente, in neue Überlegungen, in neue Ideen, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir eine Gesellschaft gestalten können, umzusetzen. Und ich glaube, da ist es immer wichtig, eine Balance zu finden zwischen dieser TÜV-Seite. Natürlich brauchen wir eine Grundabsicherung, aber wir haben lange Zeit uns zu sehr lahmgelegt und diese Tüftlerseite, die bringt uns voran. Die hat uns auch im internationalen Konzert immer wieder in eine gute Position gebracht, weil wir viele Dinge nach vorne gebracht haben, erfunden haben. Also wir haben nicht kopiert, sondern wir haben übers Kapieren versucht, Technologien zu entwickeln, die uns auch durch den Klimawandel oder durch die Zukunft bringen können. Und das hat einen großen Wert. Aber diese Tüftlerseele kommt auch nur zu sich, wenn wir nicht ständig im Hamsterrad durchdrehen, sondern wenn wir uns auch Freiräume lassen, wenn wir Dehnungsfugen im Alltag etablieren, die es uns ermöglichen, zu uns zu kommen und neue Ideen zu entwickeln. Also im Stressmodus, im ständigen Furor perpetuieren wir immer nur das ewig Gleiche. Wir brauchen auch produktive Besinnungspausen.
Das finde ich eigentlich sehr schön. Tüftelei, Neugier, wenig Stress als gute Grundlage für das gute Leben. Ich glaube, damit kommen wir auf jeden Fall ein großes Stück weiter individuell und auch als Gesellschaft. Herr Grünewald, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich bedanke mich bei euch und es hat mir Freude gemacht.
Und damit wären wir beim euch, beim Du.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war nun unser erster Blick tief in die Psyche des Landes, was eben auch schon durchgeklungen ist. Die Stimmung im Land betrifft natürlich nicht nur unser Wohlbefinden, sondern ganz konkret auch unseren Geldbeutel.
Stichwort Hamstern. In der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, wie wir Deutschen in Krisenzeiten ticken. Wir decken uns mit Toilettenpapier ein.
Und auch jetzt sind wir mit den Folgen der zahlreichen globalen Krisen konfrontiert. Steigende Energiepreise, fallende Aktienkurse, Angst vor einer Rezession. So sieht die Realität an den Märkten aus.
Was machen wir jetzt? Geld vom Konto holen, Aktien verkaufen, in Gold investieren? Darüber weiß Carsten Mumm, Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel, Bescheid. Er beschäftigt sich täglich mit der Markt- und Meinungslage. Herzlich willkommen, Herr Mumm. Schön, dass Sie heute bei mir sitzen.
Hallo, Herr Ross. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Direkt zum Anfang meine ganz allgemeine Frage. Was genau macht man eigentlich als Chef-Volkswirt?
Ja, eine sehr gute Frage gleich zum Anfang. Vor kurzem hat mir mal jemand gesagt, Volkswirte sind die Adler, die also über allem schweben und alles im Blick haben. Und so ist es ein Stück weit auch. Wir haben eben ja die gesamte Volkswirtschaft, gesellschaftliche Entwicklung im Blick und versuchen daraus Implikationen für künftige konjunkturelle Entwicklungen, für Volkswirtschaften, aber eben auch für die Kapitalmärkte abzuleiten. Vielleicht gibt es einen besseren Eindruck, wenn ich mal so ein bisschen erläutere. Also ja, zurzeit beispielsweise sind meine Kernthemen tatsächlich vor allem Krisen oder krisenähnliche Situationen. Und dazu gehören die Schlagworte Corona natürlich, Ukraine-Konflikt. Inflation ist ein ganz großes Thema, wenn wir über Kapitalmärkte sprechen oder auch Lieferkettenprobleme. Und meine Aufgabe ist dann eigentlich tatsächlich vor allen Dingen, diese Dinge zu analysieren, ein Stück weit zu systematisieren. Und Kern meiner Aufgabe ist dann, dass wir daraus versuchen zu ermitteln, wie können künftige Entwicklungen von Volkswirtschaften sein, von Konjunktur, aber eben auch in den Kapitalmärkten. Und Abnehmer dieser Analysen sind dann in unserem Fall die Bank beispielsweise, die Portfoliomanager, meine Kollegen oder auch Kunden.
Sie haben es jetzt ja schon angesprochen, Klimawandel, Corona, Krieg. Wir sprechen in dieser Folge über Krisen. Wie spüren Sie solche Krisen in Ihrer Arbeit?
Ja, wir spüren die in erster Linie durch Auswirkungen an den Kapitalmärkten. Das ist sozusagen das, was direkt passiert. An den Börsen wird ja jede neue Nachricht sofort sekündlich sozusagen oder in der Sekunde, wo sie entsteht, eingepreist und reagiert, entsprechend dann über Kursveränderungen. Was wir auch merken, sind eben Auswirkungen auf Unternehmen, Konsumenten und über diesen Umweg der Kapitalmärkte dann auch auf Anleger. Und das Ergebnis, gerade wenn wir über Krisen sprechen oder ja, ich sag mal, negative Entwicklungen, vor allen Dingen, wenn sie neu sind, sind natürlich dann oftmals, dass die Aktienkurse einbrechen, dass die Zinsen sehr, sehr stark schwanken oder eben auch Währungen oder Edelmetallkurse, also alles, was börslich gehandelt wird, natürlich dann versucht, sich dieser neuen Nachrichtenlage anzupassen mit entsprechenden Schwankungen.
Können Sie denn vielleicht ein bisschen detaillierter nochmal erklären, was genau jetzt gerade auf dem Finanzmarkt passiert?
Ja, vordergründig, oder ich glaube, man muss unterscheiden zwischen tatsächlich dem, was vordergründig passiert und dem, was grundlegend dahinter steckt. Also vordergründig haben wir eben diese ganzen Konfliktfelder, die wir eben gerade schon angesprochen haben. Das sind gerade sehr, sehr viele. Das ist zumindest der Eindruck, den man zurzeit haben könnte. Aus verschiedenen Ecken kommen ja eigentlich die Einschläge an den Börsen zurzeit. Ich denke aber, ganz wichtig ist es tatsächlich zu betrachten, was darunter für Veränderungen stattfinden. Und die sind eben sehr, sehr grundlegend. Da passieren Dinge oder da verändern sich einfach Dinge massiv, die teilweise seit Jahrzehnten Bestand hatten oder an die wir uns seit Jahrzehnten gewöhnt hatten und die einfach auch ein bestimmtes Bild und ein bestimmtes Regime an den Kapitalmärkten erzeugt haben. Und dieses Regime wechselt zurzeit. Also wir haben in vielerlei Hinsicht solche sogenannte Regimewechsel. Und der Markt, also an den Börsen, diese Kursschwankungen, die wir zurzeit sehen, der lotet aus, welche langfristige Wirkung haben diese Veränderungen auf Kurse, Aktienkurse, Währungen, Metalle oder eben auch Zinsen. Und um noch ein bisschen konkreter zu werden, weil Sie das eben gerade angesprochen haben, was sind eigentlich diese grundlegenden Veränderungen, diese ja eigentlich Status Quo-Situationen, die wir seit Jahrzehnten hatten? Das sind 3, 4 verschiedene, die aber alle für sich sehr wesentlich sind. Der erste ist die Globalisierung. Wir stehen offensichtlich am Ende der immer stärkeren Globalisierung, wie wir sie seit Jahrzehnten gesehen haben, also diese internationale Arbeitsteilung, dass wir in Westeuropa, in Deutschland die Produktion einfacher Teile aufgrund der Lohnintensität ausgelagert haben, nach Südostasien beispielsweise. Das wird zukünftig so nicht mehr sein. Also da ordnet sich gerade der Markt neu. Ein zweiter Aspekt oder eng damit zusammenhängend ist das Verhältnis zu China natürlich, was eben sehr, sehr lange auch durch diese arbeitsteilige Wirtschaft, volkswirtschaftliche Zusammenarbeit geprägt war, was sich ändert. Dann haben wir seit Februar die Situation, dass wir in Europa die sogenannte Friedensdividende nicht mehr haben. Also wir haben einen Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft, direkt vor der Haustür. Aber nicht nur das, damit hängt zusammen, dass wieder Lieferketten unterbrochen wurden, dass Vorprodukte fehlen, dass die günstige Energie auf kürzestem Weg, wie wir sie jahrzehntelang konsumiert haben, jetzt eben nicht mehr kommt oder nur noch in geringen Teilen und dass auch Absatzmärkte eben so nicht mehr vorhanden sind im Osten Europas, wie es zurzeit oder in den letzten Jahren war. Ja, und dann haben wir neben Globalisierung, neben dem Ukraine-Konflikt eben das eben auch schon angesprochene Thema Inflation und Zinsen. Seit Anfang der 80er Jahre ist die Inflation unter Schwankungen, aber im Grunde genommen gefallen und die Zinsen sind gefallen bis in den negativen Bereich. Und da werden wir in meinen Augen den Tiefpunkt gesehen haben. Das heißt, wir sprechen zukünftig nicht mehr über fallende Zinsen, sondern mindestens über stabile, möglicherweise sogar steigende Zinsen. Und das ist an den Kapitalmärkten wirklich ein Regimewechsel. Der muss halt erstmal eingepreist werden. Und der letzte große Punkt ist natürlich der Aspekt, der vielleicht ja in den letzten 2, 3 Jahren sogar ein bisschen stark in den Hintergrund gerückt ist. Aber das ist das Thema Klimawandel. Und eben die Abkehr von fossilen Energierohstoffen.
Was daraus ja entspringt, gerade aus dieser Tatsache, dass da so wahnsinnig viel Unsicherheit herrscht, wie es weitergeht und dass die Zukunft nicht ganz genau zu bemessen ist, entstehen ja Sorgen und Ängste. Welche Sorgen und Ängste begegnen Sie oder welche begegnen Ihnen und wie berechtigt sind die dann eigentlich?
Ja, absolut. Das ist eben eine Auswirkung dieser besonderen Situation, in der wir hier zurzeit stecken. Man merkt also vieles, an das wir uns gewöhnt haben, was in der Vergangenheit gesetzt war. Das verändert sich, das wird zukünftig nicht mehr so sein. Aber wir können die Zukunft noch nicht genau absehen. Und das ist halt diese Unsicherheit, die entsteht und die natürlich auch zu Ängsten führt, genau wie Sie das eben dargestellt haben.
Das ist im Übrigen auch etwas, was in unserem anderen Gespräch mit Herrn Grünewald rauskam, dass das etwas ist, was die Deutschen gar nicht gerne haben. Ja, ein fehlender Planungshorizont und keine Sicherheit für die Zukunft.
Das glaube ich ganz sicher. Das ist bestimmt so. Die Deutschen planen gerne und sind sich genau sicher, was in Zukunft passiert. Und genau das ist eben zurzeit nicht gegeben. Und das ist dann auch die Reaktion oder das sind die Sorgen und die Ängste, die mir begegnen und zwar nicht nur über Kunden, sondern auch eben im Kollegenkreis und im persönlichen Kreis natürlich auch, weil das eben sehr fundamentale Veränderungen sind. Wenn wir es jetzt mal so auf die Kundenebene beschränken, dann merke ich tatsächlich seit der Corona-Krise einen ganz wesentlichen Unterschied, zum Beispiel im Vergleich zur Staatsschuldenkrise 2011 oder zur großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Und dieser Unterschied liegt darin, dass bei vielen Menschen natürlich auch das Depot eine Rolle spielt. Also wenn Aktienkurse kollabieren, dann bewegt das, lässt das die Menschen natürlich auch nicht unbewegt. Aber gerade seit der Corona-Krise gibt es ganz andere persönliche Themen, die eine Rolle spielen. Und das sind eben solche Sachen natürlich wie Gesundheit. Und zwar von mir selber oder von den Kunden, beziehungsweise aus dem engsten Kreis, aus dem bekannten Familienkreis. Insbesondere seit Februar diesen Jahres natürlich auch die Frage der Sicherheit in Europa, in Deutschland. Also sowas wie ein kalter Krieg, wie eine Blockbildung, was wir zurzeit sehen, das hatten wir eigentlich seit 20, 30 Jahren abgehakt. Das sollte uns gar nicht mehr passieren. Mit einmal ist es wieder da und das sorgt natürlich für Ängste. Auch die künftige Rolle Europas im globalen Kontext. Also geopolitisch gibt es ja zurzeit enorme Verschiebungen. China nimmt an Gewicht immer mehr zu. Die USA versuchen, ihre Position in Anführungsstrichen zu verteidigen. Also es gibt einen ganz anderen globalen Wettkampf und Europa steckt irgendwo in der Mitte. Wie da die zukünftige Rolle aussehen wird, das ist auch eins der großen Fragezeichen. Und das ist vielleicht dann die Überschrift über diese ganzen Punkte. Da wird alles so ein bisschen zusammengeklammert. Wie sieht eben die Zukunft aus, vor allen Dingen der heute jungen Menschen? Und das ist in meinen Augen tatsächlich auch eine der Kernfragen. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, dass auch wir sagen müssen als Analysten und als Volkswirte, wo wir eigentlich alles im Blick haben, wie ich das eben beschrieben habe, wir wissen es natürlich auch nicht genau. Also es ist jetzt noch viel weniger exakt vorhersehbar als ohnehin schon, was Volkswirtschaften machen. Man kann immer nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten bei uns, aber nie mit Sicherheiten. Und was wir dann tun können, ist einfach so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also das heißt, Dinge sortieren, systematisieren, vor allen Dingen Szenarien erstellen, um einfach dieses, ja manchmal so ein bisschen wie ein Chaos wirkende Nachrichten durcheinander, überall Krise, um das so ein bisschen einfach auf einen Nenner zu bringen oder zu relativieren. Und da muss man sagen, wenn es um die Börse geht, grundsätzlich ist Panik ein schlechter Ratgeber.
Heißt ja irgendwo auch, dass man auf die Frage, ob die Ängste berechtigt sind oder nicht, noch gar keine abschließende Antwort finden kann, weil man ja noch keine wirklich seriöse Zukunftsprognose setzen kann und es viel davon abhängt, in welche Richtung sich das Ganze bewegt.
Absolut. Und wir haben natürlich im Moment auch einfach Einflussfaktoren, die sind extrem unberechenbar. Also eine Kernfrage für Europa, wenn wir die Konjunktur betrachten und auch die Börse in den nächsten Monaten ist, kommt noch weiterhin Gas, ja oder nein? Und die Entscheidung liegt nicht bei uns und die liegt auch nicht in irgendwelchen marktwirtschaftlichen Prozessen, sondern die wird im Zweifel von einer Person im Kreml getroffen. Das macht das Ganze natürlich extrem unberechenbar. Aber trotzdem, für mich ist ganz, ganz wichtig, Angst ist ja auch ein natürlicher körperlicher oder natürlicher Reflex des Menschen, um wachsam zu bleiben. Und darum geht's. Also man darf halt nicht, auch an der Börse, man darf eben nicht aus Angst den Kopf in den Sand stecken, sondern man muss halt wachsam sein und gucken, welche Veränderungen sich ergeben.
Wie verhält man sich denn jetzt als Gesellschaft und dann auch als Individuum innerhalb dieser Gesellschaft in genau solchen Situationen?
Ja. Also eine ganz, ganz spannende Frage. Und wie sich, um mit dem Aspekt mal anzufangen, Gesellschaften verhalten, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und da haben wir ja einige Beispiele gesehen in den letzten Jahren. Wenn Gesellschaften unter Stress stehen, dann bedeutet das oftmals wirkliche Zerreißproben. Mhm. Und gerade in dieser Situation, wie ich das eben dargestellt habe, wo eben die Zukunft anders ist, aber noch nicht klar absehbar, bringt das eben Angst, da haben wir drüber gesprochen, das bringt Unsicherheiten und damit werden Menschen, / Gesellschaften, eben auch anfällig für extreme Positionen. Für vielleicht Nachrichten, die gar nicht stimmen, Fake News beispielsweise, Verschwörungstheorien, das sind alles Dinge, die gerade in diesen Unsicherheiten, in diesen unsicheren Zeiten aufkommen und die dann eben auch auf fruchtbaren Boden fallen bei vielen Menschen oder Teilen der Gesellschaft. Auf der anderen Seite finde ich es erstaunlich, dass sich oftmals auch eine ganz große Solidarität entwickelt. Wenn wir an die ankommenden Flüchtlingsströme im Jahr 2015 denken, die in Deutschland aufgenommen wurden, wenn wir an die Corona-Krise denken, wo uns allen bewusst wurde, dass es also Menschen gibt, die nicht einfach in Quarantäne zu Hause bleiben können, in Sicherheit, sondern trotzdem ran müssen, in Anführungsstrichen, im Supermarkt oder im Krankenhaus oder in der Pflege. Und das ist wiederum eine andere Kehrseite dieser Gesellschaften. Also man kann förmlich spüren, wie so eine Gesellschaft eben vor einer Zerreißprobe steht und das einfach unterschiedliche Entwicklungen mit sich bringt. Vielleicht ein Beispiel noch, um das, auch das Individuum mit reinzunehmen. Auch da gibt es natürlich alle verschiedensten Varianten der Verhaltensweise. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel mit rein, das ist das Thema Gas. Also wir werden zurzeit alle angehalten, Gas zu sparen. Und wir wissen auch alle, okay, wenn wir alle Gas sparen, dann ist das insgesamt für die Volkswirtschaft und für die Gesellschaft ein Vorteil. Dann verbrauchen wir weniger und dann kommen wir vielleicht länger mit den Lagerbeständen aus. Aber es gibt natürlich in dieser Situation für ein einzelnes Individuum durchaus auch den Anreiz zu sagen, naja, wenn ich in meiner Wohnung die Heizung ein bisschen stärker aufdrehe, dann merkt das ja gar keiner. Und wenn die anderen aber Gas sparen, dann ist das für mich trotzdem gut, weil dann hält sozusagen der gesamte Gasvorrat länger. Das nennt man Trittbrettfahren in der Volkswirtschaft. Und das kann natürlich auch eine Möglichkeit der individuellen Reaktion oder des Verhaltens eines Individuums in so einer Krise sein. Ja. Also wirklich von bis.
Ist ja auch ein Beispiel, was man in der Corona-Pandemie beobachtet hat. Also dass es in beide Richtungen ausschlagen kann. Einmal Solidarität und auf der anderen Seite Hamsterkäufe beispielsweise. Ja. So. Wie kann man denn jetzt in so einer Situation wichtige Finanzentscheidungen fällen?
Ja, ganz wichtig ist, die Entwicklung im Blick zu behalten, wie wir das eben schon dargestellt haben. Und dann gilt vor allen Dingen in dieser Situation, aber nicht nur, eigentlich gilt es immer bei dem Treffen von Kapitalanlageentscheidungen oder von Finanzentscheidungen, man muss versuchen, das Ganze möglichst emotionslos anzugehen. Panik, habe ich eben schon mal gesagt, ist ein schlechter Ratgeber bei der Kapitalanlage. Genauso ist es das Gegenteil, die Gier, auch ein schlechter Ratgeber. Dann wird man einfach blind für die tatsächlichen grundlegenden, fundamentalen Verhältnisse und man trifft Fehlentscheidungen. Trotzdem passiert das an der Börse immer wieder. Also Panik und Gier haben wir in regelmäßigen Abständen. Das bringt einfach der Börsenhandel sozusagen diese und die psychologische Komponente, die bringen das mit sich. Umso mehr muss man versuchen, diese Emotionen rauszulassen, aus dem Thema Kapitalanlage eben sehr, sehr sorgfältig analysieren. Man braucht ganz realistische Erwartungen an den Anlagehorizont. Das ist einer der wichtigsten Parameter bei der Kapitalanlage. Möglichst langer Anlagehorizont macht es leichter, Schwankungen auszuhalten. Man braucht realistische Erwartungen an die Rendite. Wir können heute ganz klar sagen, risikolosen Zins oder eine risikolose Rendite gibt es nicht mehr. Irgendein Risiko muss ich eingehen. Und sei es, dass ich die Entscheidung treffe, mein Geld auf dem Konto liegen zu lassen, bei einer Inflation von 7 oder 8%, dadurch aber real an Kaufkraft zu verlieren. Also auch das ist ein Risiko in meinen Augen. Dann habe ich es zwar nominal, aber die Kaufkraft ist nicht mehr da. Und man braucht vor allen Dingen, über den Aspekt habe ich jetzt schon eben ein bisschen gesprochen, ein richtiges Verständnis von Risiko. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mir begegnen oft falsche Verständnisse von Risiko, wenn ich über das Thema Kapitalanlage mit Menschen spreche, weil die im Grunde genommen, wenn sie an die Börse denken, wenn sie an die Aktien denken, dann fällt denen sofort ein Wirecard beispielsweise. Und dann sagen sie, das würde ich natürlich nie im Leben machen, ich kaufe doch keine Aktien, Wirecard ist ein Totalverlust und das möchte ich nicht erleben. Aber darum geht es natürlich nicht. Es geht nicht darum zu spekulieren, einzelne Aktien mit reinzunehmen, sondern wirklich mit Bedacht an den Aktienmärkten zu investieren, beispielsweise eben nicht auf einen Titel zu setzen, sondern auf einen breiten Index. Und der richtige Begriff oder das richtige Verständnis von Risiko ist eben nicht dieser potenzielle Totalverlust, sondern es geht um Schwankungen. Das ist das eigentliche Risiko oder Volatilität, wie wir im Asset Management sagen. Und diese Schwankung ist natürlich Risiko, klar, es kann immer nach unten gehen, aber wie eben dargestellt, mit einem langen Anlagehorizont kann man diese Schwankungen aushalten. Und nicht nur das, wenn ich beispielsweise einen Sparplan habe, wo ich monatlich 50 oder 100 oder egal wie viel Euro anlege, dann kann ich mich über eine Phase schwächerer Kurse sogar freuen, weil ich kaufe günstiger. Also man muss tatsächlich dieses Thema Risiko, das ist das Wichtigste, weil da gibt es ganz viele falsche Vorbehalte, kann man vielleicht sagen. Das muss man versuchen, für sich richtig einzuwerten. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man tatsächlich auch eben ohne Emotionen nach sorgfältiger Analyse die richtigen Anlageentscheidungen treffen. Und das muss, letzter Aspekt dazu, das muss gar nicht so fürchterlich kompliziert sein oder aufreibend sein, wie ich das jetzt vielleicht dargestellt habe, weil ich habe es eben schon gesagt, ein Sparplan ist ganz, ganz einfach und ist eines der besten Mittel, um mit der Kapitalanlage anzufangen.
Kommen wir nochmal zurück auf die individuellen Folgen oder auch die individuelle Reaktion vielleicht. Altersvorsorge, Kredite, Lebensversicherung, ein gutes Leben, und das ist ja nicht erst seit gestern so, hängt ja immer auch von einer privaten oder von einer selbst gesorgten finanziellen Absicherung ab. Ist sowas in Krisenzeiten möglich? Sie hatten ja vorhin selbst gesagt, die jüngeren Leute, um die sorgt man sich jetzt. Und wie möglich ist es überhaupt noch, so in die Zukunft zu schauen, dass eine Altersvorsorge oder eine Absicherung überhaupt möglich ist in solchen Krisenzeiten?
Ja, man muss in meinen Augen auf ganz grundlegende Parameter oder Handlungsweisen zurück in der Kapitalanlage. Also die habe ich schon in meiner Banklehre gelernt und im VWL-Studium auch. Und da geht es mit so simplen Dingen los wie einer Risikodiversifikation. Also klar ist, das haben wir eben schon im Gespräch herausgefunden, nichts zu tun wäre falsch. Wir müssen was tun. Gleichzeitig ist die Unsicherheit aber sehr, sehr groß. Und was schon mal ein ganzes Stück weit Unsicherheit rausnimmt, ist, wenn ich eben nicht nur auf Aktien setze und nicht nur auf eine Aktie, wie die Wirecard oder irgendeine andere, mit der was passieren kann, sondern indem ich eben breit streue und das heißt verschiedene Anlageklassen berücksichtige. Natürlich brauche ich auch im Rahmen einer gesamtheitlichen Kapitalanlage ein gewisses Kapital auf dem Konto, um kurzfristige Investitions- oder Ausgabenbedürfnisse zu decken beispielsweise. Ich weiß aber auch, wenn ich für mein Alter etwas spare, etwas vorsorge, dann habe ich, wenn ich jung bin, jahrzehntelangen Anlagehorizont, dann kann ich Schwankungen aushalten, kann ich mich über Schwankungen freuen, das haben wir eben gesagt, weil ich günstiger kaufen kann. Dann kann ich also auch in risikoreichere Assets was anlegen, in Aktien beispielsweise. Jetzt haben wir zurzeit wieder einen zumeist über Null liegenden nominalen Zins. Da kann man sich auch überlegen, vielleicht die ein oder andere Anleihe wieder mit ins Portfolio reinzunehmen, also Fremdkapital für Unternehmen oder auch Immobilien, was natürlich eine große Rolle spielt. Also wichtig ist eben dieses Thema Risikostreuung und dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass nicht immer jede einzelne Komponente gut laufen wird in jeder Marktphase. Das ist aber auch überhaupt gar nicht wichtig. Das ist sogar gut, wenn Aktien gut laufen und dafür die Zinsen sehr niedrig sind beispielsweise, weil das gleicht sich ein Stück weit aus. Wichtig ist, dass man unterm Strich eine Strategie hat, die eben in the long run, wie wir sagen, also über einen langen Anlagehorizont, eine vernünftige, adäquate Rendite ergibt. Und dann muss man eben versuchen, wie wir das eben schon gesagt haben, einfach von kurzfristigen Risiken, von kurzfristigen Entwicklungen und Schwankungen sich frei zu machen und dafür eine langfristig tragfähige Strategie festzulegen.
Ja. Man kann, glaube ich, vieles davon schon erahnen, wenn Sie das so erzählen. Aber wie gehen Sie denn persönlich mit dieser aktuellen Situation um?
Ja, genau. Ich habe die Dinge, die ich eben genannt habe, die kommen nicht von ungefähr. Genau. Die liegen mir persönlich auch recht nah, das stimmt. Also ich habe den ganz, ganz großen Vorteil, dass das nicht die erste Phase ist, sehr, sehr heftiger Kursschwankungen, die ich zurzeit erlebe. Für mich persönlich war das erste Erlebnis übrigens auch von Gier und folgender Panik. Wie gesagt, das stammt an den Börsen immer wieder. Ja. Genau, also nacheinander. Und ich habe die erste Erfahrung mit dem Thema gemacht Ende der 90er Jahre, als die Internetblase an den Aktienbörsen sich aufgebläht hat und danach zusammengebrochen ist. Und in diesen Phasen lernt man unglaublich viel. Also das muss man natürlich auch sagen. Krise gleich Chance. Krise bedeutet in jeglicher Hinsicht, man lernt unheimlich viel, wenn man denn willens ist, auch zu lernen. Und ich habe genau in dieser Phase gelernt, also ruhig zu bleiben. Das haben wir eben auch schon kurz angesprochen. Einfach bei der Strategie zu bleiben. Und die man sich festgelegt hat, die also nicht auf Däubel komm raus. Man muss sich natürlich schon immer hinterfragen, ist die Strategie noch die richtige oder ist dieser Einzelbaustein in dieser Strategie noch der richtige? Und dann gegebenenfalls auch Anpassungen vornehmen. Aber wenn ich eine vernünftige Strategie habe, dann kann ich die relativ lang durchhalten. So, und bei mir ist es so, also um dann noch ein bisschen konkreter zu werden, ich habe den Spargroschen auf dem Konto. Es können unvorhergesehene Ausgaben kommen. Dann darf ich nicht in der Verlegenheit sein, Aktien verkaufen zu müssen, vielleicht in einer schlechten Phase. Aber ansonsten bin ich eben breit gestreut, habe Aktien im Portfolio. Also ich selbst definiere mich noch als relativ jung, darum habe ich auch ein starkes Aktienübergewicht. Mögen andere anders sehen. Ich habe ein Eigenheim im Portfolio sozusagen, was ich auch noch abbezahle, aber das gehört eben auch dazu zum Investment Case. Ich mache auch erste persönliche Gehversuche im Bereich der Krypto-Assets.
Das hätte mich jetzt mehr interessiert, ob das da eine Rolle spielt.
Ja, auch. Also alleine schon deswegen, weil wir natürlich relativ viel auch mit Medien zu tun haben, weil wir relativ viele Vorträge halten, in Diskussionspanels dabei sind und wir einfach, wenn wir über Kapitalmärkte sprechen, zu den Themen gefragt werden. Das ist für mich schon mal eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich mich beschäftige auch damit, um aussagefähig zu sein. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass es einen ganz großen Unterschied macht, ob ich in der Theorie darüber spreche oder ob ich wirklich meine kleine Wallet habe, wo ein paar Kryptoassets drin sind und ich das auch spüre, was da passiert. Und das ist also wirklich sehr überschaubar, aber wie gesagt, erste Gehversuche mache ich da auch. Und ansonsten ist einfach meine persönliche Strategie, diese Krisen, in denen ich gelernt habe, ruhig zu bleiben, für Neupositionierungen zu nutzen. Und genau das mache ich übrigens auch bei meiner Tochter, die ist 9. Die hat, seitdem sie 0 ist, einen Sparplan, einen Aktienfonds-Sparplan. Und immer, wenn sich solche Gelegenheiten bieten, wo die Aktienkurse mal deutlich kollabieren, habe ich festgestellt, bisher immer und auch zukünftig immer, werden sie, wenn wir über einen Index sprechen, nicht auf 0 gehen. Es kann sein, wenn ich kaufe, dass sie nochmal 10-20% fallen, aber das weiß ich dann. Es geht aber eben auch wieder hoch. Und das ist eigentlich, ich sag mal so, Kern meiner persönlichen Anlagestrategie.
Das ist ja auch eigentlich ein schöner Bogen, nicht nur zu meiner letzten Frage, sondern auch zu Ihrem, zum Ausgang. Wir haben ja vor allem analysiert jetzt die Situation, Möglichkeiten für die Zukunft. Am Ende geht es wieder hoch. Was sollte uns aus Ihrer Sicht Mut machen? Mit Blick auf die Zukunft. Wir stehen da vor sehr vielen Problemen, wir stehen vor teils fast unlösbaren oder gefühlt unlösbaren Aufgaben. Ja. Was sollte uns Mut machen mit Blick auf die Zukunft?
Ich glaube, wir müssen den Blickwinkel etwas ändern. Wir haben angefangen, über Krisen zu sprechen. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, Krise ist Chance. Das ist vielleicht ein bisschen Plattitüde, das soll es aber gar nicht sein. Und darum gehe ich da jetzt auch noch mal ein bisschen, betrachte ich diesen Satz, diese vermeintliche Plattitüde noch mal ein bisschen anders. Ich finde, es müssen sich auch Dinge bewegen. Wenn wir den Status quo mal betrachten, dann können wir doch nicht im Ernst behaupten, dass wir den beibehalten wollen. Nehmen wir nur mal das Thema Klimawandel. Es ist allen, glaube ich, klar, dass wir so nicht weitermachen können, sondern dass sich Dinge fundamental verändern müssen. Und was ich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, ist, dass immer dann, wenn der Druck sehr, sehr groß wird, der Veränderungsdruck, weil eine Krise da ist zum Beispiel, dann erfolgen auch diese Veränderungen. Wenn kein hoher Druck da ist, kein hoher Veränderungsdruck, also wenn alles noch so weit so gut ist sozusagen, also wenn Russland beispielsweise weiterhin billiges Gas liefert, dann haben wir nicht so eine große Veranlassung, auf fossile Rohstoffe zu verzichten, als wenn Russland mit einmal nicht mehr liefert und wir nicht nur wissen, Gas ist schlecht für das Klima, sondern uns auch die Kosten um die Ohren fliegen. Also das ist in meinen Augen der ganz wichtige Aspekt. Und so kann man es vielleicht tatsächlich auch positiv sehen oder das kann uns Mut machen. Wir brauchen dringend Veränderungen. Wir haben durch verschiedene Krisen zurzeit enormen Druck. Die werden Veränderungen anstoßen. Und damit bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in 10 Jahren, oder das, anders gesagt, dass die Welt in 10 Jahren anders aussehen wird als heute. Aber wie gesagt, das ist in meinen Augen auch dringend notwendig, auch in vielen anderen Aspekten. Und das sollte uns Mut machen, finde ich. Also ich persönlich muss sagen, darauf freue ich mich. Ein wichtiger Schlüsselfaktor dabei ist vor allen Dingen Innovation und Technologie. Das ist in meinen Augen das A und O, dass wir, auch wenn wir jetzt mal eine Standortbetrachtung machen, Deutschland und Europa beispielsweise, dass wir uns hier technologisch nicht abhängen lassen, dass wir auch regulatorisch auf Dinge achten, Dinge im Rahmen halten. Also es darf nicht völlig unreguliert passieren. Kryptoassets ist ein gutes Beispiel. Wir brauchen eine gewisse Regulierung, aber es hilft uns eben nichts, wenn wir tot regulieren. Und Innovation, Technologie, das ist der ganz, ganz wesentliche Punkt, um auf diese Krisen richtig reagieren zu können. Und ich glaube fest daran, dass wir ganz viel Innovation sehen werden. Und das macht mir persönlich Mut.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Analyse, vielen Dank fürs Gespräch und schön, dass Sie dabei waren.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Jonas, das war jetzt wirklich keine fröhliche Folge und doch ist es natürlich wichtig, angesichts der Lage über unsere Sorgen und Ängste zu sprechen.
Eben. Und wie wir gelernt haben, gibt es unterschiedliche Wege, mit Krisen umzugehen. Was richtig und was falsch ist, kann man so pauschal nicht sagen.
Ja, und trotzdem dürfen wir uns diesem Ohnmachtsgefühl angesichts der globalen Probleme nicht ausliefern. Klar, den Krieg, den können wir individuell nicht einfach so stoppen, aber wir können uns aktiv dagegen wehren. Also frei nach der Naturforscherin Jane Goodall, wenn wir die Zukunft ernst nehmen, dann müssen wir aufhören, es anderen zu überlassen und selbst aktiv werden.
Genauso beim Klimawandel. So düster die Szenarien auch sein mögen, wir haben es in der Hand. Und wenn wir für Klimaschutz demonstrieren oder selbst nachhaltiger leben, haben wir für uns immerhin einen Umgang mit dem Problem gefunden für den Moment.
Und das gilt natürlich auch nur bedingt für den finanziellen Aspekt. Denn jede nationale und globale Krise hat Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft. Und das bekommen wir aktuell zu spüren. Unser Einfluss auf das System ist ebenfalls begrenzt. Und doch müssen wir für uns wichtige Entscheidungen treffen. Übersprungshandlungen sind dann eher nicht zu empfehlen.
Im Gegenteil, gerade in unsicheren Zeiten gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. In Zeiten der Krise sollte man keine Krawatte tragen. Das verringert unnötig die Blutzufuhr zum Gehirn, hat Google-Mitgründer Larry Page gesagt.
Ein sehr schönes Zitat. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge.
Ich sage bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jonas Ross.
Und mein Name ist Stella Pfeiffer. Und das war Wahre Werte, der Podcast über Investitionen in ein gutes Leben, produziert vom Studio ZX im Auftrag vom Bankhaus Donner und Reuschel.
Das war die 5. Folge dieser Reihe. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Suche nach dem guten Leben mit uns fortsetzen. Schalten Sie wieder ein.